Es ist wirklich schon eine Tradition, dass wir uns vor Weihnachten treffen, seit Jahren und auch breit dazu einladen, um unseren Fokus auf dieses Fest auszurichten, uns ein paar Gedanken zu machen. Und das Thema dieses Jahres aus einer bestimmten Insel ist das Thema Sicherheit, das die Menschen bewegt. Wer ist heute wirklich sicher, heißt es. Sicherheit, der Sehnsuchtsbegriff unserer Zeit. Und ich hoffe, es gelingt auch, die Verbindung mit Weihnachten hier herzustellen. Ich bin eigentlich überzeugt davon. Im Zuge meiner Vorbereitung habe ich mir ein bisschen angeschaut, was die Trend- und Meinungsforscher zum Sicherheitsthema sagen, wie denn die Österreicher in diesem Bereich so ticken. Und ich muss Ihnen und euch sagen, es geht in Österreich die Angst um. Die Menschen fühlen sich äußerst unsicher und viele haben wirklich Angst vor der Zukunft. Wenn man sich das Ranking anschaut, was uns besonders verunsichert, dann steht ganz oben mit 82% die Angst um den Job, um die Firma, letztlich um die Existenz, in weiterer Folge um den persönlichen Wohlstand, und Arbeit hat immer ein bisschen was zu tun mit gesellschaftlicher Stellung. In Wirklichkeit sind das Verlustängste. Etwas, was unsere Großeltern noch gar nicht gekannt haben, weil nach dem Krieg hat es nicht viel gegeben, was man verlieren konnte. Das ist heute ganz anders. Auf Platz 2 folgt die Angst vor Überfremdung durch Einwanderer, Flüchtlinge. Und bei den Menschen haben sich gewisse Bilder eingebrannt, als etwa 2015 Polizisten einfach auf die Seite geschoben wurden und viele Menschen zu uns gekommen sind. Und ich denke mir öfters, jeder Terrorangriff irgendwo auf einer Brücke in London oder auf einem Weihnachtsmarkt in Straßburg oder sonst wo nährt wieder diese latente Angst. Auf dem 3. Platz ist die Sorge um die Zukunft unserer Kinder. Man merkt, dass sich momentan etwas ganz Großes tut. Der digitale Fortschritt, zum Teil Segen, zum Teil auch Fluch, verändert uns in einer Art und Weise wie nichts in den letzten Jahrzehnten. Das Thema Klimawandel brauche ich in der Runde nicht näher ausführen, ihr lest sie alle die Zeitung. Es hat ja fast schon parareligiöse Züge, wenn über dieses Thema diskutiert wird. Und wer etwas auf sich hält, hat irgendeinen Vorschlag zum Thema, wobei möglichst nicht selbst davon betroffen zu sein. Europa wird zusehends überholt, auch wirtschaftlich. Links von Asien, rechts von den USA. Der Brexit ist im Hintergrund, wie wird es weitergehen? Manchmal hat man das Gefühl, das zeigt die Umfrage, dass wir irgendwo den Zenit überschritten haben. Dass es nicht mehr nach oben geht, sondern schon langsam wieder nach unten. Und auf der nach unten offenen Angstskala finden sich auf den nächsten Plätzen die Befürchtung, die Angst, im Alter ein Pflegefall zu werden. Jeder Zweite fürchtet sich davor, wirklich. Und die Angst, dass plötzlich eine Krankheit auftritt. Und hier zeigt sich auch, dass es Grenzen der Machbarkeit gibt. Und diese Unsicherheit, die irgendwo da hinten ist, sage ich jetzt einmal, die bedrückt und sie lastet auf vielen Menschen wie ein Stein. Auch wenn man das nach außen nicht zeigen möchte. In einer Leistungsgesellschaft will man eher den Schein hochhalten und zu den Starken gehören. Wenn man gefragt wird, wie geht es dir, dann sagen 99,9% gut. Und wahrscheinlich denken sie sich gleichzeitig, eigentlich nicht wirklich überall so gut. Aber wer sagt, es geht mir nicht gut, der kann sich sicher sein, dass er seinen Gesprächspartner überrascht. Weil das sagt man ja nicht. Und diese Angst, die offenbar tief verwurzelt ist und die auch irgendwas Lähmendes hat, die ist ein bisschen eigenartig, sage ich jetzt einmal. Sie hält nämlich einen Faktencheck nicht stand. Liebe Zuhörer, wir leben im 16. reichsten Land der Welt. Im drittreichsten Land der EU. Wir haben einen breiten Wohlstand, wie in dieses Land in den letzten, man kann ruhig sagen, 2000 Jahren noch nie gesehen hat. Wir haben 70 Jahre Frieden, das sind wir schon so gewohnt, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Manchmal denke ich mir, und jetzt wissen Sie gleich, wie alt ich bin, dass es bei meiner Geburt erst 16 Jahre aus war, dass der Zweite Weltkrieg endete. Was sind 16 Jahre? Nicht viel. Dann wird einem wieder bewusst, das hat schon gegeben und das könnte eigentlich wieder kommen. Wir haben ein sensationelles soziales Netz. Unsere Großeltern und Eltern konnten von so etwas noch träumen. Ich weiß noch, meine Eltern haben am Samstag bis 12 Uhr gearbeitet und hatten 2 Wochen Jahresurlaub. Das hat sich ziemlich geändert in den letzten Jahrzehnten. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem und jeder, der schon einmal im Ausland krank geworden ist, ich bin einmal in Italien, ich habe eine kleine Nierenkolik gehabt, der weiß das heimische Krankenhaus und den heimischen Arzt sehr zu schätzen. Ich schaue die Ärzte an unter uns. Heute gibt es nur gute Messages. Wer mit 80 eine neue Hüfte braucht, kriegt sie in Österreich jederzeit. In London oder in England nicht. Mit 80 zahlt sich das nicht mehr aus, sagt dort die Gesundheitspolitik. Wir haben 38 bezahlte Urlaubs- und Feiertage. Und bei uns im UKH können wir 93% aller lebensbedrohlich Verletzten retten. In den 70er Jahren waren es 70%. Das Problem heutzutage ist weniger die Arbeitslosigkeit, auch die gibt es und die ist schmerzhaft, aber in Wirklichkeit ist es der Arbeitskräftemangel, die richtigen Leute finden, alle, die eine Firma haben, wissen das, wie schwer es ist. Und wenn man es dann einmal geschafft hat und in die Pension kommt, das heimliche Lebensziel der Österreicher, dann lässt es sich gut leben. Wir haben die höchsten Nettopensionen in Europa, habt ihr das gewusst? Wir sind im Schnitt 24 Jahre in Pension, im Schnitt. Unsere Elterngeneration, in den 70er Jahren, waren es 7 Jahre. Das System ist übrigens gleich geblieben, warum es nicht wundern darf, dass vielleicht doch das eine oder andere zu ändern ist. Und wir gehen nach wie vor so früh wie niemand sonst in Europa. Also von den Fakten her sind diese Ängste und diese Unsicherheit eigentlich nicht zu verstehen. Das Ganze ist doch ein bisschen paradox. Da leben wir in der besten aller Welten. Und fürchten uns wie keine Generation zuvor. Wie ist es denn möglich, dass eine Gesellschaft, der zumindest auf den ersten Blick nichts fehlt, dass es hier so viele Ängste, so viel Unruhe und letztlich auch Unzufriedenheit gibt? Ich möchte eine Antwort versuchen und beginne ganz unkonventionell mit Ausführungen eines Herrn namens Dr. Bernd Hufnagel. Den habe ich vor 2 Wochen gehört im Design Center, da haben die Uri Spideler einen Kongress gehabt. Da ist dieser Herr aufgetreten, der sich mit Digitalisierung und auseinandersetzt, ein Hirnforscher, spannend. Und der hat ein bisschen beschrieben, welche Menschen zu ihm in die Praxis kommen, immer mehr und immer öfter. Ich lese das jetzt mal kurz vor, ich habe mir das zusammengeschrieben. Wie beschreibt er den Menschen von heute aus ärztlicher Sicht? Er sagt, jeder Mensch will Sicherheit und möglichst alles unter Kontrolle haben. Viele kommen zu ihm, die sind weder arm noch krank und haben trotzdem eine negative Zukunftsprognose. Unlängst sprach er mit einem Freund, der 14 Tage auf den Malediven war. Wie war's denn? Und bekam die Antwort, 2 Tage hat's geregnet und das Buffet war auch schon besser. Wir sind negativ gepolt und haben eine sehr selektive Informationsaufnahme, was auch irgendwo logisch ist, weil das, was wir im Handy lesen, ist in der Regel etwas Negatives, Aufgemotztes, Dramatisiertes. Manche sprechen von einer Empörungskultur. Und er sagt, unser großes Problem in unserer Zeit ist das Multi-Optionsproblem. Was verbirgt sich hinter diesem Wort? Wir haben eine Auswahl in allen Bereichen, die uns krank macht. Und als Beispiel hat er dann die Suche nach einem Hotel auf Booking.com gebracht, wo 20, 30 fast gleichwertige Hotels wir finden und dann überlegen und diskutieren, wie viel Zeit dafür aufwenden, ja, wenn wir dann immer sagen, wir haben keine Zeit. Und letztlich entscheiden wir uns aus dem Bauch heraus für das Hotel X. Im nächsten Moment denken wir uns, ob das Hotel Y nicht besser gewesen wäre. Wir kriegen die Krise, weil wir 19 Hotels ausgeschieden haben. Und wenn wir dort sind und irgendwas nicht passt, dann ist das erste Wort zur Frau, hätte man nicht doch das vielleicht auf der anderen Straßenseite nehmen sollen. Hufnagel sagt, wir haben es verlernt, in unserem Leben Nicht-Ziele zu definieren. Was wir nicht wollen, was wir nicht brauchen. wo wir nicht hineinschauen, wo wir nicht hingehen, wenn wir nicht einladen. Das macht uns fertig. Wir müssen funktionieren. Wir lesen ein Buch und fragen uns 10 Minuten später, was habe ich denn eigentlich? Letztlich entscheiden wir uns aus dem Bauch heraus für das Hotel X. Im nächsten Moment denken wir uns, ob das Hotel Y nicht besser gewesen wäre. Wir kriegen die Krise, weil wir 19 Hotels ausgeschieden haben. Und wenn wir dort sind und irgendwas nicht passt, dann ist das erste Wort zur Frau, hätte man nicht doch das vielleicht auf der anderen Straßenseite nehmen sollen. Hufnagel sagt, wir haben es verlernt, in unserem Leben Nicht-Ziele zu definieren. Was wir nicht wollen, was wir nicht brauchen, wo wir nicht hineinschauen, wo wir nicht hingehen, wenn wir nicht einladen. Das macht uns fertig. Wir müssen funktionieren. Wir lesen ein Buch und fragen uns 10 Minuten später, was habe ich denn eigentlich gelesen? Kennen Sie das Gefühl? Wir hören hin, reden mit jemandem, ist auch bewusst nicht, wir hören zu, wir hören hin und wissen nach 10 Minuten nicht, was uns die Gattin oder das Kind erzählt hat. Wir denken uns vielmehr, komm endlich auf den Punkt. Ich weiß eh schon, was du sagst. Ein Experiment, das Hufnagel machte, eine Reihe von Menschen kamen in einem Raum, wo es still war, um nichts zu tun, nicht einmal Handys dort drin. Und da wurde der Stress gemessen. 95% haben in der Stille einen Stresspegel gehabt, der nach oben gegangen ist. Vor 20 Jahren waren es nur 70%. Das heißt, Stille macht Stress. Man kann plötzlich nichts mehr tun. Er empfiehlt, so nennt man es in der Psychologie, einen Tagträumermodus. Nehmen wir uns Zeit, wenn es nur 2-3 Minuten sind oder mal eine halbe Stunde, wo man bewusst nichts tut, bewusst ineffizient ist, sich mit nichts beschäftigt, so wie früher beim Zugfahren beim Fenster ausschaut. Was ist heute beim Zug, im Zugabteil? Jeder, und ich nehme nicht aus, zückt das Gerät, dann sitzen 6 Leute dort, die wie gebannt schauen, was es Neues gibt. Und Informationen suchen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Er hat gesagt, schauen wir wieder 20 Minuten aus dem Zug, dann bekommen wir die richtigen Ideen und nicht den Gedanken. Wir brauchen eine Außenperspektive auf unser Leben. Wer bin ich? Was will ich? Wie werde ich wahrgenommen? Einen Abstand von mir selbst, so hat er das genannt. Für die zumindest, die überleben wollen. Sonst spürt man nicht mehr, was die anderen spüren. Und hat das Gefühl, dass man nur noch getrieben und fremdbestimmt ist. Wir brauchen Hebel in unserem Leben. Und nachdem er bei den Uhren referiert hat, hat er natürlich unter anderem den Glauben angeführt. Und tatsächlich ist es so, dass wir über Jahrhunderte immer Wertesysteme gehabt haben, eine Art übergeordnete Autorität, die nicht immer gut war. Ich verkläre diese Zeit nicht. Aber es war zumindest eines gemeinsam, es hat so etwas wie verbindliche und allgemeingültige Werte gegeben. Und auch letztlich eine persönliche Verantwortung. Heute ist der Mensch selbst das Maß aller Dinge. Er setzt und er verlegt auch die Grenzen. Erlaubt ist, was persönlich gefällt. Und es ist kein Wunder, dass in diesem neuen System der allerhöchste Wert die Toleranz ist. Leben und leben lassen. Wenn der Mensch zur letzten Instanz wird und eben das nicht macht, was der Herr Dr. Hufnagel gesagt hat, nämlich die Außenperspektive auf mein Leben einzunehmen, dann hat man auch als Mensch die Deutungshoheit. Plötzlich legt man selber fest, was ist erstrebenswert, was ist korrekt, was ist verboten, was ist erlaubt, was ist gut und was ist böse. Alles ist antastbar und relativ, wie etwa das Leben vor der Geburt oder das Leben am Lebensabend zum Ende. In der Genesis, das ist das erste Buch der Bibel, wo die Schöpfungsgeschichte sich findet, ist was Ähnliches passiert. Die Menschen wollten frei sein von Gott und sein wie Gott, mit bekannten Folgen. Eine Konsequenz dieses modernen Denkens ist es, dass das Leben ausschließlich im Hier und Jetzt stattfindet. Das macht Druck. Man bekommt Angst, und vielleicht kennt ihr das auch, Angst, dass man irgendetwas versäumt, dass man irgendetwas nicht mehr tun kann. Also gibt es eine Buchserie, begonnen hat mit 100 Places to Visit Before You Die. Vielleicht habt ihr das schon mal in einem Buchverlag in Thalia oder irgendwo dein Everding beim Harrer gesehen. Mittlerweile gibt es da viele Bücher in dieser Art. 100 Orte, wo du hinfahren musst, bevor du stirbst. 100 Dinge, die du tun musst, bevor du stirbst. 100 Dinge, die du essen musst, bevor du stirbst. Das ist mittlerweile eine ganze Serie. Krankheit, Tod behindern natürlich diese Selbstverwirklichung und sind mittlerweile die größten Feinde. Sie werden ausgeklammert, ignoriert und trotzdem ein wenig gefürchtet. Man ist ja nicht gern mit Menschen beieinander, die über so etwas reden. Das stört. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das Dogma unserer heutigen Zeit? Dann vielleicht könnte man es so zusammenfassen, gesund zu bleiben und lange zu leben. Das ist der höchste Wert. Wobei beides wichtig ist. Ich bin auch gerne gesund und dankbar dafür, dass ich jetzt weitestgehend bin. Und ich freue mich auch, dass ich hier noch auf dieser Erde sein kann. Aber es ist ein Dogma geworden. Und kürzlich wurde bei uns im Haus in der Firma jemand verabschiedet, klassische Pensionistenfeier, da war ich eingeladen. Und ich habe mit mehreren gesprochen und da ist immer wieder ein Gedanke gekommen. Tu die Dinge jetzt, weil du weißt nicht, wie lange du die Pension erlebst. Das habe ich mindestens dreimal gehört an diesem Nachmittag. Jetzt tun. Und wenn einer stirbt dann und die Einschläge werden ein bisschen mehr, wenn man, so wie ich, Richtung 60 unterwegs ist, dann ist das eine Warnung für viele, das alles noch umzusetzen, was man sich vorgenommen hat. In der Bibel findet sich ein interessantes Gegenprogramm. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dieses Denken, und jetzt bin ich wieder bei Dr. Hufnagel, macht die Menschen unsicher. Es macht die Menschen unzufrieden, ruhelos und immer öfter auch krank. Da hat man endlich die Ausbildung abgeschlossen oder die Kinder. Man hat den Job, den man sich gewünscht hat. Man hat eine tolle Familie, hat sich eine Wohnung, die erste, zugelegt, vielleicht sogar ein Haus gebaut. Man feiert ein schönes Fest, vielleicht auch den Weihnachtsabend bald. Und wenn alles vorbei ist, erledigt ist und abgehakt werden kann, dann haben wir das Gefühl, und das haben viele, dass es zwar eine Freude macht und eine Freude ist, die aber nur kurz währt, dass sich eigentlich kein längerer Friede einstellt, dass eine gewisse Leere bleibt. Man könnte sagen, ein Wasser, von dem man immer wieder durstig wird. Und ich möchte mich heute im zweiten Teil jetzt mit der Frage auseinandersetzen, wie kann man dieses Vakuum füllen? Gibt es Antworten und Wege, dass man diesen inneren Frieden, nach dem wir uns hier in Wirklichkeit alle ausstrecken, diesen inneren Frieden, unabhängig von den Umständen, egal ob es draußen stürmt oder schneit oder die Sonne scheint, ein Frieden, der bleibt, eine gewisse Entspanntheit und Leichtigkeit, die man ja in Wirklichkeit braucht, damit man die guten Gaben auch genießen kann, eine Geborgenheit, dieses Gefühl, vielleicht ist es auch bei Ihnen bekannt, dass man ganz am Ende immer wieder allein ist. Ganz am Ende. Die Sicherheit, die trägt. Luther hat einmal den berühmten Satz gesagt, und wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Bäumlein pflanzen. Das ist so das Thema Sicherheit, sich getragen fühlen. Und ich möchte zwei Fragen ansprechen, die die Menschen, wenn sie es zulassen, seit eh und je beschäftigen. Frage 1. Wenn es einen gerechten Gott gibt, dem ich möglicherweise einmal Rechenschaft ablegen muss, kann ich mit meinem Leben dann bestehen? Das ist eine wichtige Frage. Ich sage noch einmal Luther, wie hat es er formuliert, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und die zweite Frage, wenn man sie zulässt, lautet, hat der Tod, der ja in Wirklichkeit alles Schöne in diesem Leben immer wieder marginalisiert, hat der Tod wirklich das letzte Wort? Und wenn nein, wovon hängt es ab, wo ich und, oder du die Ewigkeit verbringe? Diese Fragen sind nicht ganz neu und es gibt in der Welt viele Antworten darauf. Es gibt sowas wie einen Sinnmarkt, ich nenne es jetzt so. Ja. Da gibt es Religionen, fernöstliche Lösungsansätze, Betäubungsstrategien, nenne ich es jetzt einmal. Gerne flieht man auch vor solchen Fragen, zum Beispiel in die Arbeit, dann hat sogar einen positiven Anstrich. Ich bin so beschäftigt, dass ich über sowas nicht nachdenken kann. Manche waren den Alkohol, Drogen. Mittlerweile erwischt man mehr Autofahrer mit Drogen als wie betrunken, auch ganz interessant. Wechselnde Beziehungen, was auch immer. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich habe keine Antwort. Aber ich kenne seit 40 Jahren jemanden, der sagt, dass er die einzige Antwort ist. Nicht nur hat, sondern ist. Und jetzt wird es weihnachtlich. Vielleicht haben Sie manche schon gedacht, wann kommt denn endlich Weihnachten? Jetzt. Jetzt. Das Kind in der Krippe ist die Lösung. Über dieses Kind wurde von Anfang an Unglaubliches gesagt. Er hätte Gott zum Vater und wer das hat, ist automatisch der Sohn Gottes und damit wirklich das Maß aller Dinge. Wenn er Gottes Sohn ist, dann weiß eigentlich nur er von der Bestimmung unseres Lebens, weil er uns ja, glaubt man der Bibel, geschaffen hat. Und sein Wort, so sagt er, ist wahr, es bleibt und es erfüllt sich auch. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt das alles auf Punkt und Beistrich oder es ist der größte Betrug aller Zeiten. Dieses Kind in der Krippe wurde erwachsen, das vergessen so viele. Spätestens am 6. Oktober wird die Krippe entsorgt. Aber dieses Kind in der Krippe wurde erwachsen und knapp über 30 Jahre alt. Und es hatte einen klaren Plan. Dieser Jesus hatte einen klaren Plan, ein klares Ziel. Dietrich Bonhoeffer, der ja, glaube ich, weitestgehend bekannt ist, hat einmal gesagt, Christus kam nicht auf die Welt, um die Probleme dieser Welt zu lösen, sondern um uns zu erlösen. Der Zweck seines Kommens wird zu Weihnachten mehrfach angesprochen, ganz direkt, nämlich die Welt zu retten. Wovor, ist die nächste logische Frage, oder? Wovor braucht man denn Rettung? Im Neuen Testament steht, es gibt tatsächlich so etwas wie Sünde, ein sehr unbeliebtes Wort. Aber es wird beim Namen genannt. Und die Hauptsünde ist eigentlich die Gottesferne bzw. die Gottlosigkeit. Aus dem heraus entsteht dann das, was wir so landläufig als Sünden bezeichnen. Schön, Lügen und so weiter. Aber es ist eigentlich die Sünde, die das Problem der Welt ist. Und dieser Jesus hatte den Plan von Anfang an, und es war kein Betriebsunfall, sondern es war Absicht, mit einem einzigartigen Liebeswerk, nämlich seinen Tod am Kreuz, wo er die uns gebührende Strafe trug, uns zu erlösen. Es ist ein interessantes Lebensmotto, geboren werden, um zu sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Gericht kommt, sondern das ewige Leben erbt, abgesichert durch seine Auferstehung. Liebe Zuhörer, das ist das Evangelium in Kurzform. In drei Sätzen. Da muss man weder Theologe sein, muss sich recht lang vorbereitet haben. Es ist ganz einfach und ganz klar. Es ist in Wirklichkeit ein umfassendes Sicherheitspaket für verunsicherte Menschen. Und es ist wunderbar, wenn wir verunsichert sind. Die meisten Leute haben deswegen kein Interesse am Glauben und an Christus, weil sie so furchtbar vordergründig sicher sind. Alles wissen, alles können, alles im Griff haben. Wer sich verunsichern lässt, wer diese gesunde Unruhe, wie ich sie so gerne nenne, bekommt und diese Defizite erkennt und auch diese Kluft erkennt, die es gibt, der kann dieses Sicherheitspaket in Anspruch nehmen. Es ist eine Versicherung auf den Todesfall, garantiert ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Und die Ewigkeit ist relativ lang im Vergleich zu diesem Leben. Allerdings keine Garantie für jene, die auf diese Versicherung einsteigen, für ein langes oder unbeschwertes Leben. Diese Tage hörte ich eine Predigt von einem ganz lieben Herrn, Hans-Peter Reuer, der keine 50 Jahre geworden ist, weil er mit dem Drachen abgestürzt ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, keine Garantie für ein langes, unbeschwertes, sorgenloses Leben. Auch keine Erfolgsgarantie. Christen geht es besser, aber nicht zwangsläufig wirtschaftlich. Und Schwierigkeiten, Anfechtungen sind ebenso programmiert. Es ist keine Gnade Wiesn, wird der Oberösterreicher sagen. Was besonders erfreulich bei dieser Versicherung ist, wir brauchen keine Prämie zahlen. Sie ist gratis, aber nicht umsonst. Weil nämlich schon jemand den Preis bezahlt hat. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Dieses all-inklusive Paket bedarf, jetzt wird es ein bisschen juristisch, der bewussten persönlichen Annahme. Das kommt nicht automatisch über alle, sondern da muss man sich das Kleingedruckte lesen. Wir finden es im Neuen Testament und in der Bibel allgemein. Und dann bedarf es eines Ja, so quasi einer Unterschrift, so wie wir es normal kennen, wenn wir ein Auto anmelden beispielsweise. Und dann steht die Frage im Raum, die Jesus immer den Menschen gestellt hat, denen er begegnet ist. Nämlich, glaubst du das? Willst du, dass ich dir das tue? Und jetzt bin ich schon fast im Schlussteil bei der zentralen Frage, die stelle ich jetzt an Sie und an mich. Wenn es aufs Glauben drauf ankommt, dann stößt sich die Frage, was heißt denn Glauben? Damit ich dieses Sicherheitspaket auch löse, damit ich es in Anspruch nehmen kann und auf der sicheren Seite bin. Was heißt Glauben? Und ich möchte Ihnen eine Definition anbieten, die nicht von mir kommt oder von irgendeiner Gruppe oder Kirche oder wen auch immer, sondern ich habe mir die Mühe gemacht, wiederum in die Bibel zu schauen. Weil dort wird Glauben sehr genau definiert und beschrieben. Und am Schluss, das wäre mein Ziel zumindest, sollte sich jeder die Frage stellen können, bin ich nach diesen Kriterien ein gläubiger Mensch? Die Frage müssen Sie sich selbst beantworten, aber ich möchte Ihnen dabei helfen. Glauben im Sinne des Neuen Testamentes heißt definitiv nicht, jetzt fange ich mit einer negativen Abgrenzung an, nichts wissen. Sie kennen den berühmten Spruch, klassisch österreichisch, Glauben heißt nichts wissen. Im Hebräerbrief, ein Brief, den der Apostel Paulus an die Hebräer geschrieben hat, sagt er ganz was anderes, was Glauben heißt, nämlich eine Überzeugung von Tatsachen, die man nur nicht sieht. Ganz eine andere Definition. Eine Überzeugung, nicht ein Hoffen, von Tatsachen, was wirklich passiert ist, die man halt nur nicht direkt sieht. Was Glaube ebenfalls nicht ist, Jesus zu bewundern, zu verehren, ihm intellektuell im Kopf zuzustimmen. Das ist erfreulich. Ich freue mich immer, wenn zu mir jemand sagt, ja, ich finde Jesus eigentlich sehr interessant und toll. Und der hat wirklich, was der gesagt hat, alles, wie der gelebt hat, bewundernswert. Ja? Und ich habe mir sogar einen Kalender daheim aufgehängt, weil die Sprüche so kurz sind. Das heißt trotzdem nicht glauben. Es ist etwas aus der Ferne und hat keine wirkliche Auswirkung auf mein Leben. Und wenn die Bibel stimmt, dann heißt Glauben auch nicht, irgendeiner Gruppe anzugehören, einer Kirche, ganz egal, irgendeiner Gruppierung, wem auch immer, irgendeinem Verein. Ja, Glauben heißt nicht einmal, religiös zu sein. Wer religiös ist, ist nicht automatisch gläubig. Das war für mich vor 40 Jahren zum Beispiel so ein Wiki-Erlebnis. Die Ödern wissen, was ich meine mit Wiki-Erlebnis. Ja. Man dachte, ein religiöser Mensch ist doch zwangsläufig ein gläubiger Mensch. Das geht ja gar nicht anders. Ja, religiös heißt viel. Religiös heißt vor allem Dinge einhalten, abarbeiten, Pläne erfüllen, etwas wichtig nehmen. Ein naher Verwandter hat zu mir immer gesagt, gläubig sein heißt für mich, sich beim Gottesdienst etwas denken. Der hat es sehr gut gemeint. Ja? Mitdenken, das Überlegen. Und dann geht man wieder raus und dann ist ausgedacht. Ja? Ich würde es nicht geringschätzen, aber es hat mit dem biblischen Glauben nichts zu tun. Und was Glauben wirklich heißt und heißen kann und ist, zeigen drei Akteure der Weihnachtsgeschichte. Erstens Maria. Das war ein ganz einfaches, blutjunges, unter 20-jähriges Mädchen vom Land. Eigentlich die letzte Adresse, menschlich gesehen, für eine große göttliche Botschaft. genau die Maria wurde ausgesucht und hat eine unglaubliche Botschaft bekommen. Sie soll den Messias gebären, ohne Zutun eines Mannes, alleine durch die Kraft Gottes. Und der auf die Welt kommt, der soll der Höchste genannt werden. Das ist menschlich absolut unmöglich. Und die normale Reaktion wäre ein Kopfschütteln gewesen und eher noch dem Motto, erzählst es dem anderen. Maria hat ganz anders reagiert. Sie war überrascht, das bringt sich auch zum Ausdruck, das darf man, aber letztlich glaubt sie. Und sie sagt den wunderbaren Satz, mir geschehe nach deinem Wort. Sie lässt sich auf das ein. Und durch diesen Glauben erfüllt sich die Prophezeiung zu 100%. Sie erlebt alles, was ihr der Engel gesagt hat. Alles tritt so ein. Die Weisen aus dem Morgenland. Ich muss alle enttäuschen, es waren nicht drei. Sie hatten auch keinen Namen. Sie standen nie an der Krippe. Das sagt nicht ich, sondern das steht so im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium. Wir haben halt das ein bisschen in den letzten Jahrhunderten verändert. Ist auch nicht so wichtig. Aber nur, um der Wahrheit Genüge zu tun. Diese Weisen aus dem Morgenland, übrigens Heiden, Nicht-Juden, im Gegensatz zu Maria, bekommen ein interessantes Zeichen. Wir wissen welches, den Stern. Dass in Jerusalem, weit weg, ein Königskind geboren ist. Und obwohl es riskant, sehr ergebnisoffen und äußerst beschwerlich war, machten sich diese Weisen auf den Weg. Ich habe mir das im Internet natürlich angeschaut, wie weit die Reise ging, übrigens weder mit Zug noch mit Flugzeug, 1200 Kilometer circa. Ihr Aufbruch ins Unbestimmte zeigt, dass sie geglaubt haben, gehorcht haben und sie haben sich richtig auf diese Botschaft eingelassen. Und ihr Aufbruch, ihr Hingehen ist belohnt worden. Sie fanden dann wirklich, nicht an der Krippe, sondern in einem Haus, einige Zeit später nach der Geburt Jesu, Kind und Mutter, Josef, möglicherweise doch gar nicht mehr am Leben, weiß man nicht, zumindest wird er nicht mehr erwähnt. Und sie beschenken dieses Kind, sie freuen sich, weil sie das gefunden haben, was sie gesucht haben, beten es an und kehren frohen Mutes wieder zurück in ihr Land. Die dritte Gruppe, wo man sehen kann, was Glauben heißt, ist eine sehr unterprivilegierte Gruppe, so richtige Upper Class, nämlich die bekannten Hirten, die wir so lieblich bei der Krippe haben, möglichst mit einer Lampe so drüber. In Wirklichkeit war das sozial gesehen die unterste Schicht. Und genau diesen Hirten wird die Geburt Jesu verkündet. Man sagt ihnen, dass es einen Retter gibt, der geboren ist in einer Futterkrippe und in Windeln gewickelt. Liebe Zuhörer, das ist geradezu absurd. Da lagern Hirten im freien Feld und dann sagt ihnen wer, dass in der Nähe der Messias geboren ist, der Retter der Welt. Und was machen die Hirten? Sie sagten, gehen wir nach Bethlehem und lasst uns die Sache sehen. Und dann heißt es noch, sie gingen eilends, also nicht gemütlich, mit einem Zwischenstopp beim Wirt, sondern eilends und fanden alles genau so. Und ihr Leben wurde verändert. Es wurde so verändert, dass sie, und das lesen wir auch im Lukas-Evangelium, das Wort bekannt machten und Gott lobten. Die sind anders zurückgegangen, als wie sie hingekommen sind. Was haben diese drei Gruppen gemeinsam? Sie haben gehört, so wie Sie und ich heute. Sie sind gegangen und sie haben gefunden. Hören, gehen, finden. Wo stehen Sie? Mindestens beim Hören, sonst wären Sie heute nicht da. Vielleicht schon ein bisschen beim Gehen, sonst wären Sie heute auch nicht da. Alle drei haben sich berühren lassen. Und sie haben sich in Bewegung gesetzt. Sie sind ans Ziel gelangt und Gott hat sich finden lassen. Warum hat er sich finden lassen? Weil er ihren tätigen Glauben sah. Im Hebräerbrief, von dem wir heute schon gesprochen haben, steht folgender interessante Satz. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er Gott ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Der Glaube ist wirklich der Schlüssel. Und der Glaube ist nicht etwas, was sich im Kopf abspielt, ein Fürwahrhalten, ein geistiges Zustimmen, sondern der Glaube mündet in eine Tat. Siehe bei Maria, siehe bei den Hirten, siehe bei den Weisen. Ich schaue mir gerade eine Serie an über die Queen Elizabeth. Ich bin ein Opfer dieser Serie geworden, weil ich immer ganz gespannt ist auf den nächsten Teil. Und geschichtlich interessiert mich sowieso. Und die heutige Queen war auch einmal jung und hat damals den Billy Graham getroffen. Das war ein Evangelist, der sehr bekannt ist, der viele amerikanische Präsidenten beraten hat. Und die war sehr angetan, wie sie ihn im Fernsehen gesehen hat. Hat ihn eingeladen, was zu Verwerfungen geführt hat. Und hat ihn gefragt, wann ist man denn ein Christ? Sie waren da so deutlich, so klar habe ich das noch nie gehört. Und Billy Graham sagt zu ihr, Christ ist nur der, in dem Christus durch seinen Geist wohnt. Sie war sehr überrascht über diese Definition. Man könnte sagen, am Anfang war man fremdbestimmt, dann war man selbstbestimmt. Und am Schluss, wenn Christus einzieht, wenn man ihn aufnimmt, dann ist man auf einmal christusbestimmt. Mit anderen Worten, Weihnachten ist bedeutungs- und wirkungslos, wenn es nicht in unseren Herzen geschieht. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Denn nur dadurch entsteht die so notwendige und unverzichtbare persönliche Beziehung des Menschen zu Jesus Christus. Und ich sage euch, das eigentliche Weihnachtswunder, es ist für mich persönlich, wenn ein Mensch sich wie Maria, die Hirten, die Weisen, aufmachen, vom Gehörten ins Tun kommen, Christus begegnen, sich retten lassen und von oben her neugeboren werden. Noch einmal Bonhoeffer zum Schluss. Wer das Morgen ganz in die Hand Gottes legt und heute ganz empfängt, was er zum Leben braucht, der allein ist wahrhaftig in Sicherheit. Das wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, von ganzem Herzen, dass Sie das erleben dürfen und dass meine Ausführungen ein Beitrag dazu sind, vielleicht ein Mosaiksteinchen, weil es sich um die wichtigste Entscheidung in unserem Leben handelt. In diesem Sinne, heute schon frohe Weihnachten, in 14 Tagen ist sie ungefähr soweit. Alles Gute und eine schöne Zeit.